Hallo und herzlich willkommen zu unserem OK Got It E-Invoicing Podcast. Mein Name ist Kilian Scholz, ich bin Product Marketing Manager bei Rittaus und heute Ihr Host. Zu Gast ist heute Sven Meyer, Head of Product Management Supply Chain Integration. Und Sven, hallo in die Runde, wir freuen uns sehr, dass du wieder
hallo,
da
Kilian.
Bist und wir ein weiteres Mal in die Welt der elektronischen Rechnungsstellung eintauchen können. Sven, letztes Mal haben wir bereits über Polen und Belgien gesprochen. Ich würde sagen, dieses Mal schauen wir mal vor die eigene Haustür. Was ist denn die Sachlage der elektronischen Rechnungsstellung im B2B-Bereich in Deutschland aktuell?
Ja, also letzten Endes in Deutschland haben viele Unternehmen bereits begonnen, elektronische Rechnungen zu schicken und sehr, sehr viele haben auch damit begonnen, fähig zu sein, auch elektronische Rechnungen empfangen zu können. Der Stand ist vielleicht der zusammengefasst, es funktioniert schon ganz gut. Es ist aber ausbaufähig, das muss man ganz klar sagen. Also A ist der Anteil an klassischen PDF-Rechnungen immer noch sehr hoch. Aber auch die elektronischen Rechnungen haben aktuell noch durchaus Potenzial oder Verbesserungspotenzial im Hinblick auf Compliance, dass sie auch entsprechend den Regularien entsprechen. Wir haben in Deutschland eine Kultur des bilateralen Austauschs. Also das heißt, Rechnungen werden mit meinem Geschäftspartner besprochen. Die müssen natürlich klar der Umsatzsteuergesetzgebung entsprechen, aber letzten Endes mal ein Feld mehr oder weniger ist sozusagen obliegt in der direkten Absprache. Nun müssen sich alle ein bisschen umgewöhnen, müssen sich an Regularien halten und entsprechend gibt es da mit Sicherheit die ein oder andere Sache, an die wir uns umgewöhnen müssen, sage ich mal so. Und natürlich der Versand, das Thema, das ist etwas, was jetzt uns auch im kommenden Jahr natürlich jetzt noch ein bisschen stärker begleiten wird. Bisher war ja nur der Empfang oder die Annahme verpflichtend. Das ist eigentlich der Wortlaut der Gesetzgebung. Somit haben sich viele zunächst auf den eingehenden Bereich fokussiert. Jetzt muss man dann auch den Versandbereich Stück für Stück anpacken und da wird es mit Sicherheit dann ebenfalls noch viele Unternehmen geben, die sich da ein bisschen umstellen müssen.
Du hast gerade schon gesagt, anpacken müssen. Wann sollte man sich denn mit dem Thema befassen, Versand von E-Rechnungen? Was würdest du empfehlen?
Ach, das kommt, glaube ich, ganz auf das Unternehmen an, wie das bereits auf elektronische Datenaustausch ausgelegt ist. Es gibt Unternehmen, die über uns auch schon seit Jahrzehnten elektronische Rechnungen über EDI austauschen. Da zum Beispiel ja der Bestandsschutz gilt, müssen die jetzt erstmal zumindest im Groben nichts tun. Sie sollten überprüfen, ob die Rechnungen der EN-Norm entsprechen. Aber die Erfahrung ist da, dass das Exportieren der Daten und so weiter, all diese Dinge sind bereits in Produktion. Die haben natürlich viel weniger zu tun am Ende des Tages. Sehr stark treffen wird das natürlich Unternehmen, die heute kein EDI machen, die sich erstmal daran gewöhnen müssen, irgendwie Daten zu exportieren. Dann kommt für viele das Thema Zugpferd hinzu, was prinzipiell ein sehr praktisches Format ist, weil ich eine PDF habe, die auf der einen Seite lesbar ist und auf der anderen Seite habe ich die Daten, die automatisiert verarbeitbar sind. Aber A muss ich das natürlich beides entsprechend in meinem System generieren. Sie müssen inhaltsgleich sein und man braucht eben dann auch einen technischen Provider wie eine Retarus, um dann entsprechend auch diese Daten zusammenzubauen und dann entsprechend zu versenden. Ja, es gibt auch integrierte Lösungen für sowas, aber je nachdem, was man dann auch, wie flexibel man auch seine Geschäftspartner bedienen möchte, braucht man hier auch eine gewisse Flexibilität von einem Service Provider.
Du hast jetzt gerade schon das Thema integrierte Lösungen angesprochen. Da habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht, eine spannende Fragestellung. Viele Unternehmen in Deutschland nutzen ja SAP als ERP-System. Da weiß man, da gibt es eigentlich auch standardmäßig eine E-Invoicing-Lösung. Warum sollte man denn trotzdem als Unternehmen einen Solution-Provider benutzen und nicht die Standardlösung?
Nein, ich meine, letzten Endes, unsere Kunden tatsächlich haben mit über 50% zum Beispiel jetzt SAP-Systeme im Einsatz. Also wir sind durchaus mit SAP-Systemen sehr stark vertraut und auch entsprechend gut verdrahtet und verbunden. Um deine Frage direkt zu beantworten, es gibt natürlich einen Kernbereich, wozu ein ERP-System gedacht ist, und das ist natürlich die Unternehmensverwaltung selbst. SAP hat über Jahrzehnte hinweg zwar EDI-Schnittstellen zur Verfügung gestellt, aber da keinerlei Fokus drauf gesetzt, was die direkte Datenintegration betrifft. Daher gibt es dort auch durchaus andere Interessen. Ich drücke es mal so aus. Also ein ERP-Hersteller möchte natürlich eine hohe Kundenbindung erreichen, und jemand, der sich sehr extrem integriert, ist gut gebunden. Das heißt, auch für nächste Updates von S4 HANA auf S5 HANA als Beispiel, wer da nicht mitzieht, bekommt dann halt auch nicht die neuesten Updates. Und ich kann aus Erfahrung auch hier sagen, dass natürlich sehr, sehr, sehr viele Kunden, die wir haben, durchaus über ältere Systeme verfügen. Man operiert gerade beim ERP-System nicht unbedingt immer auf der letzten Version, weil man es einfach gar nicht braucht. Und deshalb ist es da durchaus ein Themengebiet, bei dem man eine gewisse Unabhängigkeit behalten sollte. Service Provider, auch wenn uns das natürlich nicht gefällt, sind austauschbar. Das heißt, wir müssen uns dem Wettbewerb auch stellen. Das tun wir ja auch. Und entsprechend müssen wir Qualität auch liefern. Und entsprechend haben wir dann auch gewisse Flexibilitäten, zum Beispiel auf den Markt zu reagieren. Und das völlig unabhängig davon, was für ein ERP-System, in welcher Version ich das einsetze, und sind auch komplett außerhalb des Systems liegend, muss man auch dazu sagen. Das heißt, die technische Integration erfolgt bei einem Service Provider in der Regel über Standardschnittstellen, die das ERP-System von Haus aus bietet. Und es gibt keine Notwendigkeit, dann innerhalb vom ERP-System irgendwelche Module zu installieren, Upgrades, Updates und so weiter. Das obliegt alles nicht innerhalb der internen IT, sondern kann durch den Service Provider direkt erfolgen. Und so können wir auch auf neue Regularien reagieren, auf neue Länder, die es jetzt gibt, die ja quasi fast ein monatliches vielleicht übertrieben, aber mehrere pro Jahr quasi jetzt gerade aktuell Veränderungen zeigen, wo es neue Regularien gibt, auf der ganzen Welt verstreut. Und wir haben jedenfalls mit unserer Lösung so die Möglichkeit, uns sehr schnell und sehr dynamisch an solche Entwicklungen zu adaptieren, während man da, wie gesagt, immer davon abhängig ist, ob das Angebot jetzt halt da ist oder eben nicht. Und das Ganze hat dann auch noch seinen entsprechenden Preis. Das kommt natürlich dann zu guter Letzt dann auch noch hinzu. Ja.
Ja. Vielleicht, um es mal bildlich auszudrücken, würde ich sagen, ein Solution Provider, wie wir es sind, der ist mehr das Speedboat, während ein ERP-Systemanbieter eher der Tanker ist mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Ja, das ist sehr bildlich dargesprochen. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen. Ich würde es einfach mal so sagen. Also wie gesagt, der ERP-Hersteller sucht eine ERP-Bindung herzustellen, und wir versuchen, einen sehr guten Kommunikationsdienst zu leisten für unsere Kunden. Und das ist unser Interesse und unser primären Interesse und kein Sekundarinteresse. Und ja, das ist vielleicht ein Kernunterschied, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube, Bauchgefühl heraus, wenn man jetzt beim Thema Speedboat bleibt, der Blick nach vorne ist natürlich wichtig an der Stelle. Multi-Country-Rollouts, ne? Da steht einiges auf der Agenda, was man eben mit einem externen Dienstleister auch umsetzen kann, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt an der Stelle, ne?
Korrekt, wie gerade schon erwähnt, man ist mit einem Provider oder mehreren Provider, viele Unternehmen haben auch mehrere Provider, Multivendor-Strategien. einfach flexibler. Die Entwicklungen, die sich jetzt gerade auftun, was dieses Jahr schon betrifft, das ist schon extrem. Wir haben oder letztes Jahr plus dieses Jahr jetzt Deutschland plus Frankreich plus Belgien plus Polen, was da schon allein in Europa abgeht. Und da gibt es noch viele weitere, Kroatien, Dänemark. Ich könnte die Liste noch beliebig verlängern, alle mit unterschiedlichen Timelines versehen. Im SAP-Bereich darf ich hierzu meinen SAP
Consultant.
Consultant beauftragen. Man kann beten, dass er gut skaliert. Wir tun das. Wir haben die entsprechende Manpower da dahinter, um auch viele Kunden in der Zeit auch rechtzeitig ins Onboarding zu bringen und müssen nicht an einen, wie gesagt, an einem Strang mehrere Länder sozusagen innerhalb von einem System hochziehen. Also deshalb die Flexibilität spricht auf jeden Fall für die Verwendung eines Service Providers, als auch logischerweise der Ausbau in verschiedenen Ländern. Und selbst wenn ich jetzt noch zu guter letzter Punkt, noch ein Land habe, das ein Randgebiet wäre irgendwo, und selbst dann bräuchte ich noch einen zusätzlichen Provider, ist das nie ein Problem. Das ist absolut gelebte Praxis da draußen. Also man kann Provider tatsächlich skalieren, während es sich mit meinem ERP-Hersteller doch dann eher hier an die Limits komme, die mir einfach die Firma dann schon da aufgibt.
Okay, super, Sven. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Punkte klar gemacht. Vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, es ist klar, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und an unsere Zuhörer da draußen, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ihr könnt uns hören auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder auf unserer eigenen Webseite retaro/podcast. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn wir ein weiteres E-Invoicing-Thema behandeln. Vielen Dank, Sven, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.